Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Algebra. In dieser Vorlesung ist vieles anders als sonst. Laut StudIP sind wir 148 Studis. Auf 90 Plätzen. Niemand sieht, was da schief gehen könnte. Ich bleibe dran an dem Thema. Es tut mir wirklich leid, wenn ich noch irgendwas hätte tun können, hätte ich es getan. Das Beste, was mir eingefallen ist, das Beste, was Ihnen eingefallen ist, von Ihnen kamen ja auch Ideen, war, dass wir die Vorlesung auf Video aufzeichnen. Deswegen ist ein Platz jetzt durch eine Videokamera belegt. Wenn Sie merken, dass Sie mit dem Vorlesungstermin Schwierigkeiten haben, wenn Sie knapp kommen, wenn Sie nie einen Sitzplatz kriegen, ziehen Sie sich einfach ab und zu am Wochenende die nächste Staffel Algebra rein auf Video. Die Videos sind nicht schlecht, Sie haben den Test ja gesehen. Dadurch, dass wir das Audio noch haben und dass dann der Ton etwas besser ist, als er sonst so aus dem Raum heraus, wäre, glaube ich, dass man gut mit den Videos arbeiten kann. Die werden mit Passwortverschlüsselung zur Verfügung gestellt und wir machen das immer alles so schnell, wie wir können. Ich danke denen, die das möglich machen. Das sind Felix Wagner, Lisa Maria, ich bin mir nicht ganz sicher. Den Nachnamen habe ich gerade nicht. Die Granatvögel, sollte ich einfach sagen. Die Granatvögel haben das vorgeschlagen. Das heißt, es gibt die Vorlesung auf Video. Es ist die größte Algebra-Vorlesung, die wir hier jemals hatten, soweit ich weiß. Das ist eigentlich super. Wenn Sie sich nicht auf 90 Plätze verteilen müssten, dann würde ich den ganzen Tag lang nur feiern, weil es toll ist, so viele Studis in der Algebra zu haben. Darf ich einmal fragen, wer noch nie bei mir eine Vorlesung gehört hat? Ein paar sind hier bestimmt, die lineare Algebra woanders gehört haben. Herzlich willkommen. Sie gewöhnen sich bestimmt schnell an uns alle. Und unter anderem der erste Workshop ist dafür gedacht, dass Sie richtig in der Vorlesung ankommen und dass Sie merken, was bei mir vielleicht anders ist als bei den Leuten, bei denen Sie bisher Vorlesung hatten. Was ist noch anders? Ich habe mir Spickzettel gemacht, weil es so viel gibt. Es gibt ein Buch. Das ist das erste Mal, dass ich eine Vorlesung halte, zu der es ein Buch gibt. Das habe ich zusammen mit Gernot Stroth geschrieben und es ist die Neuauflage seines Buchs zur Algebra und Zahlentheorie. Als E-Book gibt es das jetzt schon, das habe ich heute Morgen rausgefunden. Als Softcover erscheint es erst im Dezember, leider. Es ist dann nicht sehr teuer, aber alles, was Sie brauchen, kriegen Sie ja sowieso hier bei mir. Das heißt, Sie müssen sich das Buch auch gar nicht kaufen. Wenn Sie wollen, dann gucken Sie einfach, ob Sie es über die Bibliothek schon als E-Book kriegen. Vieles, was Sie hier sehen an Material, ist wirklich genauso im Buch. Das ist also ein bisschen anders als sonst. Dann, Stroth, Weidecker, Algebra, Birkhäuser, wenn Sie das irgendwie eingeben, dann finden Sie das Buch. Was noch? Manche Dinge sind, ich habe dann dabei gemerkt, dass das meiste konsistent ist zur linearen Algebra, aber nicht alles. Es gibt ein, zwei Ausnahmen, auf die weise ich dann hin. Und okay, es ist eine neue Vorlesung, wir stellen uns da einfach neu drauf ein. Was noch? Die Übungen beginnen diese Woche, das Tutorium nächste Woche, da läuft noch die Umfrage. Das mit den Übungsaufgaben und Serien und so, das kennen Sie alles schon. In den Übungen wird auch nochmal was angesagt. Bitte achten Sie drauf, je nach Studiengang sind die Anforderungen ein kleines bisschen unterschiedlich. Gucken Sie einfach, dass Sie das Richtige tun oder mehr. Was noch? Manches bleibt so, wie es war. Jean-Luc ist wieder da. Jean-Luc geht weiter durch die Vorlesung. Für die 5 Menschen, die nicht wissen, wer Jean-Luc ist. Jean-Luc ist eine Frageraupe, die durch die Vorlesung geht und Fragen einsammelt. Egal, ob das Video läuft oder nicht. Klar können Sie sich die ganze Zeit melden und mir Fragen stellen. Klar machen wir das alles so wie bisher in den Vorlesungen. Aber zusätzlich gibt es halt in meinen großen Veranstaltungen immer noch Jean-Luc, der macht die Runde und sammelt Fragen ein von Leuten, die gerade keine Lust haben, sich zu melden oder zu schüchtern sind oder die denken, ach, das passt jetzt gerade nicht zum Thema, ich will es aber trotzdem wissen. Insbesondere zu Beginn bei der Wiederholung, da kann es sein, dass bei Leuten Fragen aufkommen nach dem Motto, haben wir das wirklich in der linearen Algebra gemacht oder erzählt sie uns das nur? Oder in meiner linearen Algebra kam das nicht vor? Oder in meiner linearen Algebra sah das völlig anders aus? Dafür ist schon Glück da, dann gibt es wieder Podcast-Folgen. Das bleibt also so wie immer und der geht jetzt mal auf die Reise. Was haben wir noch? Audios, Podcasts, Ich glaube, dass es das im Wesentlichen ist. Ein paar Termine stehen schon halbwegs fest. Wir sind natürlich auf der Suche nach Räumen. Wir sind viele, das ist eine Herausforderung. Und die Frage ist einfach, wie wir die meistern. Ich werde weiter mich dafür einsetzen, dass wir in Zukunft solche Raumprobleme nicht mehr haben. Jetzt gehe ich auch davon aus, dass ich in Ihrem Jahrgang nicht nochmal so eine riesen Vorlesung habe. Aber natürlich müssen wir für die nächsten Jahre gucken, dass diese Probleme gelöst werden. Das geht nicht, dass wir hier 15 Leute auf dem Boden auf der Treppe sitzen haben oder 20. Bitte arrangieren Sie sich damit, so gut es geht. Es tut mir wirklich leid. Was noch? Es wird wieder eine Sprechstunde geben. Das veröffentliche ich auch. Sie können mir E-Mails schreiben und Fragen stellen. Sie können Jean-Luc benutzen. Sie können Kontakt aufnehmen und außerhalb der Sprechstunde Termine machen. Und das ist jetzt vielleicht der erste gute Moment, um Sie zu fragen, was für Fragen Sie haben. Zum Ablauf der Vorlesung, zum Inhalt, zur Organisation, irgendwas. Was fällt Ihnen da gerade ein? Ja.
Vielleicht habe ich es gerade überhört, aber bis wann müssen wir die Modellierungsserie abgeben?
Steht drauf. Die erste Serie gibt es diese Woche und momentan ist der Rhythmus so und ich denke, dass es sich bewähren wird, das so zu machen. Donnerstags gibt es die Serie, Donnerstag wird abgegeben. Ja. Was noch? Was für Fragen haben Sie noch? Ach so, wer zu spät kommt oder zu früh geht, ist auf dem Video. Das tut mir auch leid, aber das ist jetzt halt so. Wenn uns langweilig wird, können wir über die Zeit irgendwelche Witze einbauen, die dann die Insider halt verstehen, die auf dem Video sind. Was noch? Keine Fragen. Okay, ich wünschte, wir könnten. Ich habe schon gelüftet, das hat nicht so viel genützt, wie ich das gehofft hatte. Ja, da ist alles voreingestellt und ich habe schon in anderen Räumen nachgefragt, da hieß es immer, ich kann da eh nichts machen, es wird zentral gesteuert. Das heißt, ich kann mich mal wieder beschweren und sagen, die Luft im Hörsaal ist schlecht. Ich kann auch mal so eine Dauermeldung einrichten, dass gewisse Leute einfach jede Woche so eine E-Mail mit einem Standard-Beschwertext. Aber das ist gemein, wenn ich das sage. Viele Leute hier kümmern sich ja wirklich toll um uns, aber es gibt so Sachen, die einfach nicht funktionieren, die ärgerlich sind. Und das sind Sachen im Hörsaal, die nicht funktionieren, Sachen, die kaputt sind oder Sachen, die wir nicht selber steuern können oder dass einfach zu wenig Plätze da sind. Und es tut mir leid. Ich kann auch nicht mehr machen, als mich immer wieder beschweren, immer wieder versuchen, Lösungen zu finden. Und ich hoffe, dass zumindest, was das Material der Vorlesung betrifft, wir jetzt einen Stand haben, der einigermaßen funktioniert. Videos, Audios und das Buch. Ja, müssen wir jetzt irgendwie durch. Ja, ich frage nochmal nach wegen Luft und so. Was noch? Was noch, bevor wir loslegen und es nur noch im Allgemeinen geht? Okay, Algebra. Ich glaube, dass man in der Schule mit Algebra sowas wie Umformungen assoziiert. Und das ist auch gar nicht mal so verkehrt, denn was im Rahmen dieser Vorlesung so im Zentrum steht, ist vielleicht sowas wie Rechnen. Rechnen und Umformen. Und was machen wir da eigentlich und warum funktioniert das? Und was für Rechnungen funktionieren mit was für Zahlbereichen? Wo muss man aufpassen? Wo läuft alles intuitiv so, wie man denkt? Und dann ist ja vielleicht noch die Frage, woher kommt eigentlich diese Intuition, die wir haben? Die kommt ja normalerweise aus der Schule, aus dem Rechnen dort. Und einen Teil davon trainiert man sich dann ab zu Beginn des Studiums, weil man von allen Seiten gesagt kriegt, dass man aufpassen muss und das nicht selbstverständlich ist. Aber trotzdem sitzen natürlich gewisse Dinge, die wir in der Schule gelernt haben und auch zurecht. Und in dieser Vorlesung können wir ein bisschen durchleuchten, warum viele dieser Rechenregeln da gelten, warum die so allgemein gelten, warum es sinnvoll ist, die einzuüben. Wir lernen aber auch, dass manches, was wir so aus der Schule kennen und wovon wir denken, dass es immer stimmt, einfach gar nicht immer stimmt. Vor allem das Thema Ringe ist da sehr erhellend. Ringe sind extrem seltsame mathematische Geschöpfe. Wir werden einen großen Teil der Vorlesung mit Ringen zubringen. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an die Definition eines Rings, da hat man zwei Verknüpfungen, mit der einen ist das eben eine arische Gruppe, mit der anderen hat es ein bisschen weniger Struktur und das heißt, dass wir auf jeden Fall nochmal in diese Grundbegriffe rein müssen, Mengen mit Verknüpfungen, Gruppen, wir gucken uns nochmal Beispiele an, wir müssen das Thema Homomorphismen natürlich nochmal wiederholen und dann, wenn wir uns gemeinsam erinnert haben und wir uns alle nochmal mit der Notation angefreundet haben, dann können wir einsteigen und können neue Dinge tun. Beginnen wir also mit ein bisschen Wiederholung. Ich hoffe, dass das hier gleich erscheint. Und im Buch ist es auch das erste Kapitel. Der Verlag hat mir erlaubt, gewisse Teile des Buchs so oder so ähnlich, wie sie im Buch auch sind, hier in der Vorlesung zu benutzen. Und manches, was Sie jetzt hier am Anfang sehen, das steht dann da auch genauso drin. Zum Beispiel wiederholen wir nochmal die Definition einer Gruppe. Bevor wir das tun, vielleicht erinnern sich ja ein paar Leute, was braucht man alles an Zutaten für eine Gruppe? Okay, man braucht eine Menge, die G heißt, G wie Gruppe, und man braucht eine Verknüpfung, und was hat man dann alles so? Ja. Man hat Gruppeneigenschaften, genau, welche sind das? Können Sie ruhig durcheinander sagen.
Das macht so einen Stand, dass die Verknüpfung mit der Gruppe.
Genau, also dass es überhaupt eine Menge mit Verknüpfung ist, das heißt, wenn ich zwei Elemente mit dieser Verknüpfung Punkt verknüpfe, lande ich wieder in der Menge G. Genau, dankeschön, was brauchen wir noch?
Ein neutrales Element.
Es gibt ein neutrales Element, also etwas, was beim Verknüpfen nichts macht. Genau, was haben wir noch? Moment, wir geben mal das Wort weiter.
Ein inverses Element.
Man hat zu jedem Gruppenelement ein inverses und Vorsicht, hier haben wir schon die erste subtile Kleinigkeit. Das neutrale Element ist universal, das ist für alle Gruppenelemente dasselbe. Das inverse Element ist sozusagen persönlich. Jedes Gruppenelement hat sein eigenes persönliches inverses. Was haben wir noch? Eine Eigenschaft fehlt noch, die wir zum Rechnen dringend brauchen, das merkt man, wenn man sie nicht hat. Ich höre das Wort schon, Sie dürfen es laut sagen. Das Assoziativgesetz. Genau, das Assoziativgesetz. Und hier steht das alles schön ordentlich. G1 bis G4 ist alles im StudIP. Immer dann, wenn ich rechtzeitig vorher weiß, was ich denke, wie weit ich komme, stelle ich alles vorher rein. Heute habe ich eine Seite noch kurzfristig nachgestellt. Da gebe ich mir sehr viel Mühe, dass Sie das immer rechtzeitig haben. Das alles war schon im StudIP gestern Abend, glaube ich. Und so benutzen wir jetzt die Gruppeneigenschaften. Menge mit Verknüpfung heißt, wir fliegen beim Verknüpfen nicht raus. Es ist wichtig, das nachzuprüfen. Manchmal ist es nämlich das Einzige, was schief geht, wenn man etwas hat, was wie eine Gruppe aussieht, aber keine ist. Dann das Assoziativgesetz. Dann, dass wir ein neutrales Element haben, das heißt hier E. Das kriegt später noch einen anderen Namen. Das kennen Sie auch teilweise schon aus der linearen Algebra bei mir. Und dann haben wir die inversen Elemente. Für jedes Gruppenelement ein inverses. Weiter geht es damit, dass wir abkürzen in Zukunft, wenn klar ist, welche Verknüpfung wir haben. Wenn wir zum Beispiel in der symmetrischen Gruppe arbeiten, da haben wir Permutationen, das heißt die Verknüpfung ist die Hintereinanderausführung von Abbildungen, dann kann es sein, dass wir die Verknüpfung einfach weglassen oder dass wir sie so hinschreiben, dass vielleicht nicht klar ist, dass es die Hintereinanderausführung von Abbildungen ist, aber wir wissen das. Genauso Matrixmultiplikation, die invertierbaren Matrizen über einen Körper der gleichen Größe, bla bla bla, bilden ja auch eine Gruppe, haben wir in der linearen Algebra gesehen, da hat man dann auch so ein Sternchen für die Matrixmultiplikation. Grundsätzlich ist es aber so, dass ich immer mal wieder in dieser Vorlesung die Gruppenverknüpfung einfach weglasse oder jedenfalls nicht explizit hinschreibe. Dann müssen Sie aus dem Kontext sehen, was es gerade ist. Gruppen heißen abelsch genau dann, wenn in ihnen das Kommutativgesetz gilt. Denken wir an die ganzen Zahlen Z mit der Addition, dann haben wir da eine schöne abelsche Gruppe. Wir haben aber in der linearen Algebra auch schon Gruppen gesehen, die nicht abelsch sind und auf die komme ich auch gleich nochmal zurück. Denn wichtig ist, dass Sie anfangen von Beginn der Vorlesung an, Beispiele zu sammeln. Beispiele und Unbeispiele. Denn es gibt so die Fragekategorie wahr oder falsch, da braucht man es ab und zu. Es gibt Übungsaufgaben, in denen es eben auch mal darum geht, sich was Seltsames auszudenken. Und wenn man sich was Seltsames ausdenken soll, braucht man Beispiele im Kopf, von denen man ausgehen kann. Und hier sind die letzten paar Kommentare, die ich erstmal noch machen möchte zum Thema Gruppen ganz allgemein. Wie immer in der Algebra interessieren uns Teilstrukturen. In der linearen Algebra haben wir viel über Vektorräume und Teilräume gesprochen. Jetzt geht es um Gruppen und Untergruppen. Eine Untergruppe einer Gruppe ist erstmal eine Teilmenge, aber diese Teilmenge soll erfüllen, dass wenn man die Verknüpfung auf sie einschränkt, dass dann diese Teilmenge mit der Einschränkung der Verknüpfung selbst wieder eine Gruppe ist. Heißt also, was muss man eigentlich nachprüfen? Man muss nachprüfen, dass man, wenn man innerhalb der Teilmenge verknüpft, wieder in der Teilmenge landet. Das ist G1. Man braucht das Assoziativgesetz. Man braucht, dass es ein neutrales Element gibt in dieser Teilmenge. Und man braucht, dass, wenn irgendwas in dieser Teilmenge liegt, dass es dann in der Teilmenge auch ein Inverses dazu gibt. Und später macht man sich dann klar, ja, das ist dann auch das Inverse, was es in der großen Gruppe gibt, bla bla bla. Vieles davon kennen Sie schon. Und ab jetzt, wenn hier irgendwo G auftaucht, ist damit immer eine Gruppe gemeint und ich füge das Verknüpfungszeichen nur dann an, wenn ich es aus irgendeinem Grund gerade wichtig finde. Das gilt jetzt für diese Wiederholung. Gesundheit. Weiter geht's mit ein bisschen Wiederholung von Gruppeneigenschaften. Ein paar haben wir gerade schon angesprochen. Und achso, es läuft jetzt nicht die ganze Vorlesung so. Ich habe nur ein bisschen was so zum Wiederholen auf Papier mitgebracht, damit Sie ein bisschen gucken können und Sie erinnern sich ja eigentlich nur, die meisten kennen das und dann können die, die nicht bei mir lineare Algebra gehört haben, sich Notizen machen und überlegen, was davon kenne ich oder kenne ich nicht oder kenne ich anders und dafür ist dann ja noch ein Buch da, um das zu klären. Und da ist die Lüftung. Guten Morgen, Lüftung. Solange sie so leise ist, geht's ja noch. So, Lemma 1.1. Das Schöne an einem Buch ist, dass da alles ordentlich durchnummeriert ist. Der Nachteil ist, dass ich dann manchmal Sachen weglasse und dass ich dann im Interesse der Verfolgbarkeit auch die Nummern weglasse. Das spielt jetzt noch keine Rolle, aber irgendwann später lasse ich dann vielleicht mal Sachen weg und behalte die Nummerierung aber wie im Buch, damit Sie sich daran orientieren können. Also nicht wundern, all diese Nummern, alles was Sie da sehen, das gehört jetzt alles schon zur Vorlesung, auch wenn ich noch nichts an die Tafel geschrieben habe davon. Ich hoffe, dass man das lesen kann. Es sieht für mich ein bisschen unscharf aus. Wie ist das hinten? Kann man das lesen? Ja, können Sie mir mal... Ja, danke für die Daumen. Okay. Gut. Wir haben über das neutrale Element gesprochen, also ein Gruppenelement, das bei der Verknüpfung nichts macht. Global, mit allen Gruppenelementen. Und dieses Ding haben wir erstmal E genannt. Man kann sich dann aber klar machen, das haben wir in der linearen Algebra getan, dass es nur ein Gruppenelement gibt, das das erfüllt. Wenn man ein neutrales Element findet, findet man nur genau eins. Und deswegen kriegt das einen Namen, der deutlich macht, du bist das neutrale Element. Das heißt jetzt also 1G. Je nachdem, was das Beispiel ist, in dem wir gerade arbeiten, kann das neutrale Element andere Namen haben. Das kennen wir auch schon. Wenn wir an die Gruppe Z mit Plus denken, da nennen wir das neutrale Element nicht 1Z, denn das wäre irreführend, wenn es 0 wäre, wenn es die Zahl 0 wäre. So, weiterhin haben wir über die Inversen gesprochen. Auch da macht man sich klar, wenn man in einer Gruppe arbeitet, dann gibt es zu jedem Gruppenelement nur genau ein Inverses. Und das kriegt dann einen Namen, der irgendwie nahelegt, dass es das Inverse ist. Und solange wir die Multiplikation als Verknüpfungszeichen nehmen, nehmen wir dann am liebsten als inverse Notation ein hoch minus 1, weil das irgendwie so das Tief ist. Wir haben aber auch gesehen, zum Beispiel in Vektorräumen, dass es sich manchmal, wenn man eine additive Schreibweise hat, anbietet, die Inversen anders zu notieren, zum Beispiel mit einem Minus davor. Das sehen wir. Später in Ringen haben wir zwei Verknüpfungen, da müssen wir immer schön gucken, was gehört wozu. Das heißt, wir entwickeln dann schnell ein Gefühl dafür, wann man besonders auf die Notation der Inversen achten muss und wann es sich lohnt, dazu zu sagen, worauf sich das Inverse bezieht. In Ringen wird es oft passieren, dass ich richtig doll betone, additives Inverses oder multiplikatives Inverses. Die nächsten beiden Eigenschaften. Das neutrale Element, von dem wir ja nur von einer Seite definiert haben, dass es sich da neutral verhalten soll, verhält sich von beiden Seiten neutral. Und auch die Inversen funktionieren von beiden Seiten. Da muss man in Zukunft also nicht mehr drüber nachdenken. Und die Existenz von Inversen und wie sie sich verhalten, das ist der Grund dafür, dass in Gruppen die Kürzungsregeln funktionieren. Und ich möchte jetzt einen kleinen Spoiler loslassen Richtung Ringe. Vorsicht! Kürzungsregeln, die so aussehen wie in Gruppen, hat man im Ring im Allgemeinen nicht. Jedenfalls nicht für alle Verknüpfungen, bei denen man sich das wünscht. Ringe sind seltsam. Wenn Sie wollen, fangen Sie jetzt an zu zählen. Ich wette, dass ich im Laufe der Vorlesung ungefähr 50 Mal sage, Ringe sind seltsam. Gut, aber in Gruppen haben wir Kürzungsregeln. Und wenn Sie jetzt nochmal drauf starren, dann sehen Sie auch wieder, wie man die beweist. Man beweist die erste Kürzungsregel, wo links dasselbe steht, indem man von links mit dem Inversen von A multipliziert. Und man beweist die andere Kürzungsregel, wo rechts das gleiche steht, indem man von rechts mit dem Inversen von C multipliziert. Okay. Und hier sind die letzten beiden Eigenschaften. Na, ich mache erstmal nur eine. Ich glaube, es kommen noch drei. Das eine ist die Händ-Jacke-Regel oder Händ-Jacke-Regel. Wenn ich das Produkt von zwei Gruppenelementen invertieren möchte, dann schreibe ich nicht einfach in der gleichen Reihenfolge die Inversen hin. Nein, ich muss die Reihenfolge umdrehen. Und wenn man es ausrechnet, sieht man auch warum. In der linearen Algebra haben wir das bewiesen. Jetzt kommt das Untergruppenkriterium. Das hat mehrere Teile, deswegen machen wir das nacheinander. So, sehr praktisch. Wenn Sie zeigen wollen, dass irgendwas eine Gruppe ist, dann denken Sie nach, ob Sie irgendwas kennen, was größer ist und was eine Gruppe ist und was man benutzen kann. Denn das ist viel weniger nervig, das Untergruppenkriterium dann zu benutzen, als zu Fuß nochmal auszurechnen, dass das eine Gruppe ist. Was brauchen wir beim Untergruppenkriterium? Naja, man fragt sich ja sowieso immer nur bei Teilmengen, ob das Untergruppen sind. Und wenn die Teilmengen leer sind, hat es sich erledigt. Die leere Menge ist nie eine Gruppe. Was brauche ich jetzt, um eine Untergruppe zu sein? Ich brauche, dass das neutrale Element bei der Verknüpfung drin liegt in der Teilmenge. Und ich brauche, dass für je zwei Elemente das eine mal das Inverse des anderen drin liegt. Und in der linearen Algebra haben wir gezeigt, dass das so funktioniert. Okay, ein Teil kommt noch und dann sammle ich Fragen ein. wenn wir mit mehreren Untergruppen einer Gruppe anfangen und den Durchschnitt bilden, einfach nur als Menge, dann kommt da wieder eine Untergruppe raus. Und der Witz ist, dass das funktioniert, egal wie viele Untergruppen man nimmt. So, für zwei kann man das wirklich zu Fuß machen, das ist ganz einfach. Wenn man viele hat, beliebig viele, ich sag mal überabzählbar viele, da muss man ein bisschen überlegen, aber es geht alles immer zurück auf das Untergruppenkriterium. Es ist also einfach zu zeigen und all diese Dinge dürfen Sie benutzen. Das heißt deshalb Wiederholung, weil ich davon ausgehe, dass wir das eigentlich alle schon wissen. Und das heißt, dass Sie im Laufe der Vorlesung, wenn Sie irgendwas davon brauchen, das einfach verwenden können. Einfach sagen, wissen wir aus Kapitel 1 oder von mir aus auch wissen wir aus der linearen Algebra. Okay, möchte ich zu diesem Wiederholungszeug noch was ergänzen? Ich gucke mal kurz in meine Unterlagen. Wir könnten gleich ein paar Beispiele mündlich machen. Ich habe darauf hingewiesen, dass die Verknüpfungszeichen halt unterschiedlich aussehen können, dass dann entsprechend die Inversen und das neutrale Element auch mal unterschiedlich aussehen. Was für Fragen haben Sie denn bisher?
Wir dürfen jetzt alles aus der linearen Algebra benutzen. Werden wir das müssen?
Nein. Tatsächlich ist der Sinn dieser Wiederholung, dass da das zusammengefasst wird, wovon ich denke, dass man es überhaupt in dieser Vorlesung aus der linearen Algebra braucht. Ganz viel aus der linearen Algebra brauchen Sie nicht als Aussage, sondern Sie brauchen eher diese Art zu denken. Ja, spannend, oder? Man denkt irgendwie, ja, das baut es aufeinander auf und jetzt muss man alles über die Jordanische Normalform die ganze Zeit wissen. Nö. Witzigerweise nicht. Sie brauchen ein Grundverständnis von algebraischen Strukturen und Teilstrukturen, Homomorphismen, sowas, ja. Aber ich überlege gerade, ob in der Algebra, ja doch, das, so Wörter wie Dimensionen kommen vor, aber nur sehr sporadisch. Es ist ganz, ganz anders. Es ist wirklich nochmal eine andere Art Mathematik, aber sie baut in den Denkstrukturen auf vielem auf, was wir in der linearen Algebra gemacht haben. Vielen Dank, das war eine gute Frage. Was für Fragen haben wir noch? Okay, dann reden wir ein bisschen über dieses Lemma und wie man das benutzen kann. Das Teil davon sind nur Schreibweisen. Sowas wie E kann man schon benutzen, wenn man selber in Beispielen rumrechnet. Denken Sie an Gruppen, in denen Abbildungen die Elemente sind und die Verknüpfung ist die Hintereinanderausführung. Wir wissen ja, dass es bei der Hintereinanderausführung von Abbildungen normalerweise auf die Reihenfolge ankommt. Und das ist auch gut, wenn wir uns das immer wieder klar machen, dass das so ist. Das heißt, dass das so ein Fall ist, wo man bei E wirklich was falsch macht, wenn man diese Regel mit dem Inversen nicht benutzt. In abelschen Gruppen ist es egal, aber in Gruppen, die nicht kommutativ sind, die nicht abel sind, da spielt das eine Rolle. Wenn Sie also zum Beispiel zwei Permutationen nacheinander anwenden wollen und davon dann die Umkehrabbildung berechnen wollen, dann ist die Rechenregel in E wichtig. Untergruppenkriterium. Wir können ja mal was machen. Wir nehmen alle geraden ganze Zahlen. Wir könnten jetzt zu Fuß uns überlegen, dass die geraden ganzen Zahlen mit der Addition eine Gruppe bilden. Dann gehen wir halt die vier Gruppeneigenschaften durch. Aber wir können auch das Untergruppenkriterium benutzen. Und zwar verwenden wir, dass wir schon wissen, dass die ganzen Zahlen mit Plus eine Gruppe bilden. So, jetzt kommt das Untergruppenkriterium. Und wie funktioniert das? Wer fängt an? Was ist denn das neutrale Element in Z Plus? Trauen Sie sich. Ja.
Die Null.
Genau. Ist Null eine gerade ganze Zahl? Jetzt müsste man wissen, was eine gerade ganze Zahl ist. Was ist nochmal eine gerade ganze Zahl? Wer erinnert uns? Wer gibt uns eine Beschreibung, die man als Definition benutzen und nachprüfen kann? Irgendwelche Idee? Gut, ich gebe Ihnen noch einen Moment zum Nachdenken. Völlig unpassenderweise sind mir jetzt die ganzen Namen wieder eingefallen. Felix Wagner, Lisa Maria Grauwinkel und Pauline Theresa Sennewald. Also, danke an dieser Stelle. Keine Ahnung warum. Die haben die ganze Videoaktion gestartet.
Meine ganze Zahl ist ja eine ganze Zahl, die man ausdrücken kann durch zweimal eine ganze Zahl.
Super, das ist eine sehr, sehr schöne Definition, danke. Eine gerade ganze Zahl ist eine ganze Zahl, die ich schreiben kann als 2 mal eine ganze Zahl. Und 0 ist so eine. 0 kann ich schreiben als 2 mal 0, also ist 0 ganz klar eine gerade ganze Zahl. Bingo, erster Teil. Und der zweite Teil war, wenn ich zwei gerade ganze Zahlen habe, dann muss ich mir die Differenz angucken. Dann was mache ich? Ich benutze Schulwissen, klammer die zwei aus. Das heißt, ich schreibe diese beiden geraden ganzen Zahlen als zweimal irgendwas und zweimal irgendwas. Und dann bilde ich die Differenz, klammer die zwei aus und sehe, dass das, was rauskommt, auch als zweimal irgendwas geschrieben werden kann. Da benutze ich haufenweise Rechenregeln für ganze Zahlen. Wenn Sie sich das hinschreiben, und wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging, dann empfehle ich Ihnen, das einmal hinzuschreiben, dann sehen Sie, was da eigentlich alles eingeht. Ich meine, die Definition für gerade Zahlen, okay. Dann dieses Hin und Her umformen, ausklammern, also sowas wie das Motivgesetz. Dann, dass die Differenz von zwei ganzen Zahlen eine ganze Zahl ist. Da geht haufenweise Zeug an. Okay, also haben wir, dass die geraden ganzen Zahlen eine Untergruppe bilden von Z. Was noch? Wozu wollen Sie vielleicht noch ein Beispiel sehen? Na, dann machen wir weiter. Gucke einmal, was möchte ich vielleicht noch ergänzen? Das haben wir alles besprochen. Dann können wir als nächstes sowas wie Homomorphismen wiederholen. Machen wir auch wieder schön langsam. Oh, mir wird echt zu warm hier. Entschuldigung. Was haben wir denn da? Wir haben einmal den Begriff eines Gruppenhomomorphismus und da habe ich mich jetzt doch entschieden, nochmal die Verknüpfung explizit hinzuschreiben, also G mit Kringel und H mit Kuller, damit man da unterscheiden kann. Eine Abbildung Alpha von G nach H heißt Gruppenhomomorphismus genau dann, wenn für alle Gruppenelemente A und B aus G gilt. Es ist egal, ob ich die zuerst mit Kringel verknüpfe und dann abbilde oder ob ich sie zuerst abbilde und dann in der Gruppe H mit Kuller verknüpfe. Kennen Sie auch aus der linearen Algebra. Und wir haben das dann ja fortgesetzt, haben Vektorraumhomomorphismen angeguckt und sowas alles. Was noch? Wir nennen das Homomorphieeigenschaft, das kennen Sie auch schon. Was brauchen wir vielleicht noch? Die Leute, die noch nie bei mir Vorlesungen hatten, brauchen vielleicht sich dran zu gewöhnen, wie wir Abbildungen schreiben. Dann haben wir diese Begriffe Kern und Bild. Wie ist das? Na, das Bild ist die Menge aller Bilder, das ist eine Teilmenge vom Zielbereich. Der Kern ist die Menge aller Elemente im Startbereich, die auf das neutrale Element im Zielbereich abgebildet werden. Das ist ein Begriff, den wir so nur für Homomorphismen benutzen erstmal. Für allgemeine Abbildung wüsste ich nicht, was der Kern da sein sollte oder warum das sinnvoll ist. Was noch? Kernbild. Dann haben wir in der linearen Algebra haufenweise Eigenschaften gezeigt. Wir haben gezeigt, dass der Kern eine Untergruppe ist, sogar eine Sonderuntergruppe. Wir haben gezeigt, dass das Bild eine Untergruppe ist. Wir haben für Vektorraumhomomorphismen uns überlegt, dass man Injektivität am Kern erkennen kann. Das ist auch was, was allgemeiner gilt für Homomorphismen. Das sind alles so Dinge, bei denen ich mir wünschen würde, dass Sie sich jetzt daran langsam erinnern, dass wir das alles schon mal betrachtet haben. Was noch? Kernbild. Dann haben wir als letztes noch den Begriff eines Normalteilers. Der kam im Zusammenhang mit dem Kern nämlich auf in der linearen Algebra und der kommt später nochmal wieder, wenn wir ausführlicher über Gruppen sprechen. Eine Untergruppe N von G heißt Normalteiler von G und dann haben wir ein besonderes Symbol mit so einem Dreieck. Genau dann, wenn für alle Gruppenelemente G aus G und für alle Elemente A aus dieser Untergruppe N gilt, G hoch minus 1 mal A mal G liegt in der Untergruppe N. So, wenn Sie jetzt allgemein ausgehen von der Notation G mit Punkt, dann steht das da einfach mit Punkten dazwischen. Das war irgendwann meine Voraussetzung. Ich habe gesagt, ab jetzt ist G mit Punkt immer eine Gruppe und den Punkt lasse ich weg. Wenn Sie jetzt aber an den Teil weiter oben der Definition denken, da hatte G das Verknüpfungszeichen Kringel. Das heißt, wenn Sie jetzt verwirrt sind vom Punkt, dann ist das hier vielleicht klarer. In G mit der Verknüpfung Kringel muss man natürlich auch in G verknüpfen. Deswegen habe ich da jetzt einen Kringel hingemalt. Das ist ja, Geschmackssache, ist beides okay. Das andere ergibt Sinn, wenn man sich überlegt, dass wir allgemein den Verknüpfungspunkt nehmen. Was wissen wir da? Wir wissen, dass in Abelschen Gruppen jede Untergruppe ein Normalteiler ist, weil nämlich dann das, was da steht, sich umformen lässt aufgrund des Kommutativgesetzes. Und dann steht da einfach g hoch minus 1 mal a mal g. Naja, durch Tauschen kürzen sich g hoch minus 1 und g weg. Und a kam ja sowieso aus n. In Abelschen Gruppen ist diese Eigenschaft also überhaupt nicht besonders. Die ist einfach so. Und warum braucht man das? Na, hauptsächlich für Faktorstrukturen. Und wir haben in der linearen Algebra ja ganz häufig Gebrauch davon gemacht, dass wir Teilräume eines Vektorraums benutzen konnten, um Faktorstrukturen zu bilden. Und wenn das ein echter Teilraum ist, also weder der ganze große Raum V noch der Nullraum 0, dann kann man die Dimensionen benutzen, um Induktionsargumente zu machen. Jedenfalls, wenn der Vektorraum V endlich erzeugt ist über den Grundkörper, und das war ja normalerweise. Das heißt, dann kann man so Sachen machen wie, okay, ich habe einen interessanten Teilraum, dessen Dimension ist nicht 0, aber eben auch kleiner als die von dem großen Raum. Das heißt, der Teilraum und der Faktorraum haben eine kleinere Dimension als V. Und wenn ich Induktion über die Dimension mache, dann kann ich, was auch immer ich gerade zu zeigen versuche, da jetzt benutzen und kann dann hoffentlich irgendwas Interessantes ausfinden über den großen Vektorraum V. Dieses Argument funktioniert auch in Gruppen. In dem Moment, wo ich einen Normalteil einer Gruppe habe, der nicht trivial ist, also nicht nur aus dem neutralen Element besteht und der auch nicht die ganze große Gruppe ist, kann ich sowas Ähnliches machen. Ich bilde eine Faktorstruktur und sehe dann, dass sowohl der Normalteiler als auch die Faktorstruktur kleiner sind als die Gruppe. Jedenfalls kann ich solche Argumente immer machen, wenn die Gruppe, mit der ich angefangen habe, endlich ist. Und schwupp kann ich wieder so arbeiten mit so Induktionsargumenten. Das ist ein Grund, warum wir uns Homomorphismen angucken. Homomorphismen liefern uns Normalteile über den Kern. Das heißt, wenn der Homomorphismus interessant genug ist, dann kriegen wir einen interessanten Kern und können hoffentlich irgendwelche Induktionsargumente über die Größe der Gruppen machen. Deswegen kommt das Thema auf jeden Fall nochmal wieder. Aber das Konzept von Homomorphismen brauchen wir die ganze Zeit, auch bei Ringen. Was noch? Ja, das war's erstmal. Dann kann ich hier an dem Teil kurz Pause machen. Einmal kurz schauen, ob ich das nochmal liegen lassen soll, ob ich nochmal was zeigen soll, ob Sie noch Fragen haben, bevor ich dann kurz für, ich weiß nicht, 10 Minuten oder so an die Tafel gehe. Okay. Das heißt, ich darf das kurz ausmachen. Ich sehe keine Beschwerde. Gut. Das ist jetzt eine Definition, die als nächstes kommt. Und zwar wollen wir das Prinzip der Erinnerung, aber ich möchte es einmal irgendwo festhalten, wir wollen unterscheiden zwischen Gruppen, die endlich viele Elemente haben und Gruppen, die unendlich viele Elemente haben. Das heißt, wir fangen jetzt an mit einer Idee. Und die heißt endlich genau dann, wenn sie endlich viele Elemente hat, wenn also die Menge G, die zugrunde liegt, endlich ist. Da gucken wir, wie viele Elemente hat diese Menge. Und bei Gruppen hat es sich irgendwie so eingebürgert, dass man nicht von der Mächtigkeit einer Gruppe spricht, sondern von ihrer Ordnung. Da gewöhnen wir uns dran in einem späteren Kapitel, wenn wir über Gruppen nochmal ausführlicher reden. Für den Moment ist es nicht so wichtig, aber hier passt es gerade hin. Thank you. ähnliche Definition, die wir entwickelt haben in der linearen Algebra, um zu beschreiben, wann eine Menge endlich ist. Es gibt jetzt eine intuitive Vorstellung, ich zähle die Elemente, dann kommt eine natürliche Zahl raus. Aber es gibt auch eine ordentliche Definition mit Abbildung. Wie war das? Wer erinnert sich? Ja. Richtig, vielen Dank. Eine Menge ist endlich genau dann, wenn jede injektive Abbildung der Länge in sich selbst auch surjektiv ist und damit dann bijektiv. Genau, danke. Das war unsere ordentliche Definition. Was für Fragen haben Sie? Zum Thema Gruppen, so ganz allgemein Gruppen, Gruppenhomomorphismen. Die erste Übungsserie hat auch so ein bisschen wiederholenden Charakter, das heißt, das kommt dann nochmal wieder. Okay, momentan sehe ich keine Fragen und sonst kann Jean-Luc die auch einsammeln. Dann möchte ich jetzt noch einen weiteren kleinen Wiederholungsblock einschieben und zwar zum Thema symmetrische Gruppe. Warum? Na, erstens ist die symmetrische Gruppe als eine Gruppe von Symmetrien in einem sehr weiten Sinne ein allgegenwärtiges Objekt in der Mathematik, die wird ganz oft gebraucht und deswegen ist es sinnvoll, dass man sich immer mal wieder daran erinnert, was ist das? Was sind das für Elemente? Wie wird da verknüpft? Was für Eigenschaften kennen wir? Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum ich das jetzt wiederhole, obwohl wir das jetzt gerade in der Algebra-Vorlesung nicht brauchen, sondern erst später, wenn wir uns Gruppen näher angucken. Sie brauchen Beispiele. Und symmetrische Gruppen sind einfach sind ein tolles, großes Reservoir an Beispielen für Gruppen, die endlich sind und nicht abelsch. Und mir ist wichtig, dass ich es schaffe, Sie immer wieder daran zu erinnern, was Sie alles schon wissen und was für Beispiele Sie schon kennen, damit Sie die schneller abrufen können. Das ist ein weiterer Grund. Und da gucken wir jetzt einmal auf die symmetrische Gruppe vom Grad n, ganz allgemein. Ich hoffe, dass die da jetzt auch erscheint. So langsam, na, wird scharf? Ja. Gut, das auch bestimmt für alle eine Wiederholung. Was ist die symmetrische Gruppe? Na, wir haben eine natürliche Zahl, n, und dann betrachten wir die Menge 1 bis n. Das ist eine endliche Menge und wir können die Permutationen auf dieser Menge betrachten. Was ist nochmal eine Permutation? Das ist die bijektive Abbildung einer Menge in sich selbst. Und das können wir immer definieren, auch für unendliche Mengen. Aber ganz speziell bei diesen Mengen 1 bis n, da interessieren wir uns für diese Permutationen und wir sehen, dass die bezüglich der Hintereinanderausführung von Abbildungen eine Gruppe bilden. Wir können ja mal kurz überlegen, was da alles so dahinter steckt. Okay. Ich nehme eine bijektive Abbildung der Menge 1 bis n in sich selbst. Ich nehme noch eine bijektive Abbildung der Menge 1 bis n in sich selbst. Dann muss ich mir klar machen, dass die Hintereinanderausführung auch eine bijektive Abbildung ist der Menge 1 bis n in sich selbst. Was brauche ich dafür? Das war bestimmt ein Merksatz in der linearen Algebra. Was brauche ich? Ah, jetzt hatte ich Lust, sagen wir es gemeinsam zu spielen. Keine Ahnung, was das Video dazu sagt, aber ich habe Lust, mit Ihnen gemeinsam zu sagen, die Hintereinanderausführung bijektiver Abbildungen ist bijektiv. Die Hintereinanderausführung bijektiver Abbildung ist bijektiv. Ja, wichtig, bitte merken, denn genau das steckt hier dahinter. Wenn ich also zwei Elemente nehme, zwei Abbildungen von 1 bis n in sich selbst, die bijektiv sind, kommt da auch wieder so eine Abbildung raus. Das heißt, das, was wir symmetrische Gruppe nennen, ist überhaupt erstmal eine Menge, die mit Hintereinanderausführung abgeschlossen ist. Was noch? Wir brauchen das Assoziativgesetz. Okay, das ist schon richtig lange her, ungefähr ein Jahr, da haben wir uns in der linearen Algebra klar gemacht, dass die Hintereinanderausführung von Abbildungen immer dann, wenn sie sinnvoll und definiert ist, das Assoziativgesetz erfüllt. Alter Hut. Dann brauchen wir ein neutrales Element. Was ist denn unser neutrales Element? Die identische Abbildung. Die identische Abbildung, genau. Dankeschön. So, und wie sieht das jetzt mit Inversen aus? Haha, da erinnern sich auch ein paar, das ist schön. Wer erinnert sich noch? Was ist denn das Besondere bei bijektiven Abbildungen? Richtig. Genau, wenn ich eine bijektive Abbildung habe von einer Menge a und einer Menge b, dann finde ich eine Umkehrabbildung von b nach a. jetzt haben wir Abbildung von 1 bis n in sich selbst. Das heißt, die Umkehrabbildung geht auch von 1 bis n in sich selbst und ist auch bijektiv. Und das wird dann unser Inversus. Schwupp, haben wir alle Gruppeneigenschaften. Und das ist unsere symmetrische Gruppe. Vom Grad n, n heißt einfach, das ist die Größe der Menge, n begrenzt, wie viele Zahlen wir da vertauschen. Und da haben wir in der Linienalgebra einiges zu gemacht. Warum eigentlich? Na, weil wir für ein paar Rechnungen so im Umfeld von Matrizen Permutationen brauchten. Stichwort alternierende Gruppe, Signumsabbildung, gerade und ungerade Permutation, Determinante. Da haben wir es gebraucht. Also wiederholen wir das nochmal kurz. Da haben Zyklen eine Rolle gespielt. Zwei Zyklen heißen Transkription. Allgemein kann man Zyklen einfach so notieren, dass man so ein Tupel hinschreibt und man schreibt die Zahlen hintereinander, die vertauscht werden sollen. Hier ist jetzt vielleicht auch nochmal wichtig, wie das läuft mit der Schreibweise von Abbildungen. Wenn ich jetzt mal sage, Omega ist die Menge 1 bis n, und ich nehme mir eine Zahl her, Omega aus Omega, wie wende ich dann meine Elemente aus der symmetrischen Gruppe an? Na, von oben rechts. Und das heißt, ich lese die Hintereinanderausführung auch hintereinander, genauso wie sie dastehen. Das heißt also, ist G aus der symmetrischen Gruppe Sn plus Omega hoch G das Bild von Omega unter G. Zum Beispiel ist, keine Ahnung, was möchte ich machen, zum Beispiel ist 2 hoch, ich nehme jetzt mal irgendwelche Zyklen und benutze schon die Schreibweise, die wir da wiederholt haben, 1, 2, 5, Kommata kann ich weglassen, ich habe jetzt welche gemacht, weil ich noch nicht genau wusste, wie groß die Zahlen werden. Und dann habe ich entschieden, die bleiben klein, also lasse ich die Kommata weg. Dann ist das einfach so ein Dreizyklus, der vertauscht 1, 2 und 5 in der Reihenfolge, wie es da steht. Und den kann ich jetzt hintereinander ausführen mit sowas wie 2, 3, 4. Und jetzt üben wir, was es heißt, das anzuwenden. Das heißt, ich benutze zuerst die erste Permutation, dann geht die 2 auf die 5. Also habe ich dann 5 und dann muss ich noch diese Permutation anwenden. Aber die macht nichts mit der 5, deswegen bleibt es einfach. Und warum habe ich das gemacht? Erstens müssen wir uns alle daran erinnern, wie man das lesen muss. 1 geht auf 2, 2 geht auf 5, 5 geht auf 1, der Rest bewegt sich nicht. Zahlen, die nicht dastehen, werden nicht bewegt. Und bei der Hintereinanderausführung schreiben wir das so hin, wie wir es lesen und führen es auch so nacheinander aus. Und das ist für die meisten hier klar, oder zumindest können wir uns alle daran erinnern, irgendwie, wenn wir möchten. Aber für ein paar im Raum vielleicht nicht, weil sie vielleicht gelernt haben, Permutationen von der anderen Seite zu nutzen. Und dann ist es jetzt vielleicht der Moment, wo man sich umgewöhnen muss. Und das ist auch ein Moment, wo es häufig Fragen gibt. Was für Fragen haben Sie zu Permutationen und zu dieser Zyklenschreibweise? Keine, alle erinnern sich an alles. Ja, schön. Wir haben uns klar gemacht, das, was da steht, ist nur Abkürzung zur Notation. Denn wenn ich dann später solche Zyklen hinschreibe, will ich halt nicht jedes Mal hinschreiben, bla bla bla, das kommt daher, das soll immer alles klar sein. Und das gilt auch für Sie in den Übungsaufgaben. Alle diese Schreibweisen, die wir hier in der Vorlesung benutzen, dürfen Sie in den Übungsaufgaben auch benutzen. Und der Sinn ist, dass wir uns alle ein bisschen Schreibarbeit sparen. Das ist einfach. Was haben wir noch gemacht? Wir haben uns überlegt, wie man Permutationen auf eine mehr oder weniger kanonische Weise schreiben kann. Und da gab es zwei Varianten. Die eine Variante war das Hinschreiben als Hintereinanderausführung elementfremder Zyklen. Und das andere war das Hintereinanderschreiben von ganz vielen Transpositionen. Und daran erinnern wir uns jetzt auch nochmal. Erstmal, was heißt elementfremd? Zwei Zyklen heißen elementfremd genau dann, wenn in der Menge der Zahlen, die bewegt werden, es keine Überschneidung gibt. Diese beiden Zyklen hier zum Beispiel sind nicht elementfremd, denn sie bewegen beide die 2. Soweit einverstanden? Dann kommen hier jetzt die wichtigsten Infos aus der Linienalgebra nochmal zur Wiederholung. Lemma 1, 2. Die Anzahl der Elemente in der symmetrischen Gruppe Sn ist n-Kapazität. Man kann jede Permutation aus Sn schreiben als Produkt von endlich vielen paarweise elementfremden Zyklen. Und das Einzige, was man da dann ändern kann, ist die Reihenfolge. Ansonsten ist so eine Zerlegung eindeutig. Und dann hat man noch die Zerlegung in Transpositionen. Und die ist überhaupt nicht eindeutig, sondern eindeutig ist nur, ob man da gerade oder ungerade viele braucht. Heißt also, wenn ich mir vorstelle, die Elemente in der symmetrischen Gruppe sind da so in einem großen Kartoffelsack und ich greife da rein und nehme mir irgendeine Permutation, dann ist das Einzige, was ich der ansehen kann, ob man gerade oder ungerade viele Transpositionen braucht, um sie zu schreiben. Aber ich kann jetzt nicht eine eindeutige Schreibweise mir überlegen von Transpositionen. Man kann das immer noch verändern. Das führt uns dann zu geraden und ungeraden Permutationen. Können wir auch gleich nochmal wiederholen. Erstmal möchte ich gern wiederholen, wie wir auf die Anzahl der Elemente kommen. Wer weiß noch, warum die Anzahl der Permutationen in der SN genau n Fakultät ist? Wer erinnert sich? Das ist so ein Zählargument. Wer weiß das noch? Man kann sich das ab jetzt nochmal neu überlegen. Okay, ich sehe eine Meldung. Gut, dann loslegen.
Naja, Abbildungen sind gleich, wenn sie dasselbe machen. Also kann man sich überlegen, wo starten wir und wo können wir hinkommen.
Richtig.
Und wir können ja nur in Fakultät unterschiedliche Ergebnisse erzielen.
Ja.
Wir können ja nur in Fakultät unterschiedlich viele Abbildungen geben, weil ja quasi von jedem Ausgangszustand bis zu einem zum Endzustand eine Permutation geben muss.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch eine Erklärung einfügen, aber ansonsten fand ich das super. Es geht darum, sich zu überlegen, wo kann ich hinkommen. Wenn ich jetzt also beginne mit der Reihenfolge 1 bis n, so wie die Natur uns die gegeben hat, dann ist das eine Möglichkeit abzubilden. Ich lasse einfach alles, wie es ist. Das macht die identische Abbildung. So, und jetzt ist die Frage, was kann noch passieren? Und dann war jetzt der Vorschlag, dass man zählt, wie viele Möglichkeiten gibt es denn, die Zahlen da anders hinzuschreiben. Denn das sind ja dann die möglichen Bilder. Dann sortiere ich die einfach so hin und habe dann meine Abbildung, indem ich beschrieben habe, was die Abbildung tut. Dadurch ist eine Abbildung eindeutig gekennzeichnet. Ich muss mir also überlegen, wie viele Möglichkeiten gibt es für eine Zahl auf dem ersten Platz zu stehen? Welche Zahlen können da stehen? Naja, und wenn ich noch nichts festgelegt habe, dann dürfen auf dem ersten Platz, also dahin, wo die 1 abgebildet wird, ja alle Zahlen von 1 bis n stehen. Das heißt, ich habe n Möglichkeiten. In dem Moment, wo ich mir da ein Bild ausgewählt habe für die 1, habe ich aber jetzt für das Bild von 2 nicht mehr n Möglichkeiten, denn ich darf ja nicht zweimal dieselbe Zahl als Bild haben. Warum eigentlich nicht? Warum dürfen 1 und 2 nicht das gleiche Bild haben? Ja.
Dann wäre die Abbildung nicht mehr bijektiv.
Richtig, dann wäre die Abbildung nicht bijektiv. Soll sie aber sein. Das heißt, das Bild von 2 muss anders sein als das Bild von 1 und dementsprechend habe ich nur noch n-1 Möglichkeiten. Und so gehe ich weiter. N-Möglichkeiten, n-1, n-2, bla bla bla, rauskommt n-Fakultät. Dankeschön. Das war nochmal die Erklärung für Teil A. Den Rest haben wir in der Linie in Algebra gemacht, das wiederhole ich jetzt nicht, das war so ein bisschen mühsam. Wenn Sie Lust haben, nochmal nachzugucken und sich zu erinnern, dann nur zu. Wir brauchen das im Moment nicht. Im Moment ging es nur darum, dass wir uns überhaupt mal erinnern. Das leere Produkt ist erlaubt, das leere Produkt ergibt immer die identische Abbildung. Und die Eindeutigkeitsaussagen, die da stehen, die habe ich gerade alle mündlich schon gebracht. Jetzt möchte ich noch die alternierende Gruppe wiederholen und dann sind wir mit den Grundlagen in Kapitel 1 auch erstmal soweit durch. Wie sieht das aus mit der alternierenden Gruppe? Na, erstmal brauchen wir ein bisschen Vorbereitung. Wir brauchen gerade und ungerade Permutationen. Erinnern wir uns also auch da nochmal, was war los? Eine Permutation heißt gerade, wenn ich sie als gerade, als Anzahl einer, wenn ich sie als Produkt einer geraden Anzahl von Transpositionen schreiben kann. Und da ist das leere Produkt mit dabei. Wenn ich 0 Transpositionen brauche, dann ist es auch eine gerade Anzahl, das heißt, die identische Abbildung ist gerade. Und dann gibt es halt die Ungeraden, da brauche ich eine ungerade Anzahl. Und dann haben wir diese Signumsabbildung, die halt zuweist eine -1, wenn es ungerade ist und eine 1, wenn es gerade ist. Und so kommen wir dann zur alternierenden Gruppe. Das ist auch alles ein alter Hut. Die alternierende Gruppe besteht aus den geraden Permutationen. Das heißt, da brauche ich immer eine gerade Anzahl von Transpositionen, um die Elemente zu schreiben. Und das sind die Leute, bei denen die Signumsabbildung den Wert 1 annimmt. Da haben wir in der Linienalgebra noch mehr gemacht. Wir haben uns klar gemacht, dass die Signumsabbildung ein Gruppenhomomorphismus ist. Die alternierende Gruppe bildet dann genau den Kern. Deswegen ist die Liga ein Normalteiler von der SN. Bla bla bla. Wird später alles nochmal interessant. Jetzt ging es nur darum, sich zu erinnern und diese Art von Beispiel auf dem Schirm zu haben. Darum ging es mir. Und dann zum Schluss als Standardnotation. Das kennen wir eigentlich auch alle. Die identische Abbildung bezeichnen wir immer mit ID und unten die Menge, auf der wir oder von der aus wir abbilden. Dann kann ich jetzt nochmal fragen, wozu Sie noch Beispiele brauchen oder was Sie für Fragen haben. Wo gibt es gerade noch was, wo Sie denken, ah, da brauche ich noch ein Beispiel oder das hatte ich damals in der Lina schon nicht verstanden. Kann ja sein. Das ist ja nicht schlimm. Nix. Dann gucke ich nochmal, ob ich noch was ergänzen möchte. Normaler Monomorphismen, bla bla bla, symmetrische Gruppe, bla bla bla. Ein paar Beispiele haben wir gesehen. Das haben wir alles in der linearen Algebra besprochen. Und wenn Sie jetzt kein Beispiel brauchen konkret oder noch irgendwelche Fragen haben, dann können wir zu Kapitel 2 kommen. Ja, Kapitel 2. Kapitel 2 heißt Arithmetik und es ist eins von mehreren Kapiteln, in denen wir uns mit Ringen beschäftigen. Arithmetik ist ja nur ein anderer Ausdruck für Rechnen oder Dinge, die mit Rechnen zu tun haben. Und das ist in gewisser Weise das Leitmotiv dieser Kapitel. Wir machen jetzt also ein bisschen allgemeines Zeug. Da geht es unter anderem um sowas wie Teilbarkeit. Und wir lernen dann auch schon ein paar besondere Klassen von Ringen kennen, in denen man besonders gut rechnen kann. Dann gibt es ein Kapitel, das sich speziell mit Idealen beschäftigt. Da kommen dann auch wieder Faktorstrukturen zum Einsatz. Dann haben wir in der linearen Algebra ja schon Polynomringe kennengelernt. Polynomringe wollen wir uns durchaus noch näher anschauen, weil wir nämlich in der linearen Algebra nur mit einer ganz besonderen Klasse von Polynomringen gearbeitet haben. Die waren besonders verträglich, haben sich besonders gut benommen. Die können aber auch wesentlich seltsamer sein. Und das wollen wir genauer verstehen. Insbesondere ist eine interessante Frage, was für Eigenschaften des Koeffizientenrings sich auf den Polynomring übertragen und was für Eigenschaften vielleicht kaputt gehen. Und so Übertragungsfragen sind generell von Interesse in diesem Teil der Vorlesung. Wenn Sie an die natürlichen Zahlen denken und an Primzahlen. Primzahlen haben in Ring Z ganz besondere Eigenschaften, die wir im Laufe der Zeit mehr wertschätzen und verstehen lernen. Und dann ist die Frage, was passiert eigentlich, wenn man den Ring Z ein bisschen vergrößert? Behalten dann die Primzahlen diese besonderen Eigenschaften? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Was passiert da eigentlich? Okay, ein bisschen möchte ich sozusagen philosophisch einführen. Da schreibe ich nur so ein paar Stichworte an, nicht so viel. Also wenn wir an sowas wie Rechnen denken, Arithmetik, was kommen denn da für Wörter? Ich sammle mal, was bei Ihnen im Kopf so für Wörter aufscheinen. Und ich vermute, dass ein paar davon auch bei mir aufgetaucht sind und dann sammle ich mal. Wenn Sie an sowas wie Rechnen oder Arithmetik denken, was für Assoziationen haben Sie? Was für Wörter fallen Ihnen ein? Operatoren. Was meinen Sie mit Operatoren? Rechenoperatoren. Operatoren, also sowas wie Plus, Mal, so Verknüpfungszeichen. Okay. Ich schreibe mal, damit das unmissverständlich ist, mit Schrägstrich Verknüpfungszeichen dahinter, damit wir wissen, dass Sie das meinen. Genau, danke. Was für Assoziationen haben Sie noch? Rechenregeln, danke. Das hatte ich auch, sogar als erstes. Rechenregeln. Was noch? Was fällt Ihnen noch ein, so, zum Thema Rechnen, Arithmetik? Sie können auch an bestimmte Rechenoperationen denken. Sie können an Themen aus der Schule denken, wo das eine Rolle gespielt hat. Ich will nur sammeln. Ich bin einfach neugierig, ob bei Ihnen ähnliche Wörter kommen wie bei mir. Okay, dann machen wir es anders. Ich nenne ein paar Wörter, die bei mir gekommen sind, und Sie melden sich, falls Sie daran auch gedacht haben und nur keine Lust hatten, das zu sagen, was okay ist. Ich hatte noch so ein Wort wie Ausklammern. Wer hatte Ausklammern im Kopf? Ah, mehrere Leute. Danke. Wer hatte das Wort Kürzen im Kopf? Ah, auch ein paar. Und dann habe ich, das konnte ich irgendwie nicht so gut in Worte fassen, ich hatte so im Kopf, dass man Gleichungen hat, so wie zum Beispiel ein linearen Gleichungssystem, und dass man dann was umformt. Das hatte ich auch noch im Kopf, also Umformen von Gleichungen. Hatten auch noch, okay. Vielleicht bleiben wir da mal ganz kurz. Operatoren, Verknüpfung, da steckt bei mir immer so im Hintergrund im Kopf dann Mengen mit Verknüpfung, also fliege ich bei einer Rechenoperation aus der Menge raus oder nicht. Sowas ist da vielleicht interessant, und auch, was für Qualitäten haben diese Verknüpfungen? Wenn Sie jetzt mal, wie sage ich das so, dass es neutral klingt? Wenn ich an die Verknüpfungszeichen denke, die ich aus der Schule kenne, plus, minus, mal, geteilt, dann sind die in meinem Kopf nicht gleichwertig, sondern die haben sehr verschiedene Qualitäten. Das liegt daran, dass ich dieses Zeug jetzt schon so lange mache. Gucken Sie einfach nur mal bei sich selber, wie es ist. Ob die alle die gleiche Qualität haben oder ob Sie da Unterschiede erkennen. Und schauen Sie mal, ob sich im Laufe der Vorlesung daran was verändert. Rechenregeln. Kommutativgesetz. Wann darf man es benutzen, wann nicht. Distributivgesetz, Assoziativgesetz, das sind so Rechenregeln, die wir kennen und bei denen wir uns immer wieder fragen müssen, warum können wir die hier eigentlich gerade verwenden? Oder wenn wir die gerade nicht zur Verfügung haben, was machen wir dann? Welche Rechnungen funktionieren trotzdem? Ausklammern, das ist eigentlich nur eine Anwendung vom Distributivgesetz. Kürzen, das Thema hatten wir vorhin bei Gruppen. In Ringen wird für uns eine wichtige Rolle spielen, ob irgendeine Form von Kürzungsregel da gilt oder nicht. Und Kürzen ist in Wirklichkeit auch nur eine Art, irgendwas umzuformen. Das ist also ein Spezialfall vom Umformen von Gleichungen. Und beim Umformen von Gleichungen, da würde ich jetzt mal Folgendes in die Runde werfen. Mich interessiert bei einer Umformung, ob die Qualität der Gleichung sich verändert oder ob sie gleich bleibt. Denken Sie an meine immer wiederkehrende Frage beim Gauss-Algorithmus in der linearen Algebra. Warum funktioniert das? Ich forme da Sachen um, am Ende ist ein anderes Gleichungssystem. Warum ist die Lösungsmenge dieselbe wie am Anfang? Die Art und Weise, wie wir umformen, beeinflusst, ob die Qualität der Gleichung sich verändert oder nicht. Also ob zum Beispiel die Lösungsmenge gleich bleibt oder nicht. Und Kürzen ist da ein Spezialfall, denn ich muss mir überlegen, wann darf ich kürzen und die Gleichung sagt noch dasselbe aus und wann mache ich vielleicht was falsch. Deswegen würde ich bei Umformung von Gleichungen immer sagen, mitdenken, was für Umformungen sind das? Stichwort, kann ich das rückgängig machen oder nicht, zum Beispiel. Okay, und in vielen Ringen, die wir jetzt schon so kennen, da haben wir quasi gemeinsame Rechenregeln, die wir die ganze Zeit benutzen und denen wir vertrauen. Und wir kommen an Grenzen. Zum Beispiel kommen wir in Z an Grenzen, wenn wir nicht mit Plus und Minus arbeiten, sondern mit Mal und Geteilt. Im Prinzip kann ich in Z gar nicht teilen. Warum? Wieso? Ich kann doch irgendwie 12 durch 3 teilen, das geht. Ich kann 8 durch 4 teilen, das geht. Na, ich würde behaupten, eigentlich kann ich in Z nicht teilen. Denn was ist Teilen mathematisch? Teilen heißt, mit den multiplikativen Inversen multiplizieren. Und in Z habe ich das normalerweise nicht und deswegen kann ich auch nicht teilen. Was kann ich denn stattdessen machen? Was für Rechenregeln ermöglichen mir trotzdem Dinge in Z zu machen, die ich irgendwie mit Teilen assoziiere? Genau das wird Thema sein jetzt in diesem Kapitel. Dann möchte ich gerne einen Ring als Beispiel schon mal anschreiben, der uns später sehr stark beschäftigen wird, weil er einfach wahnsinnig interessant ist. Das ist der Ring der ganzen Gaußschen Zahlen. Der heißt ZI und der sieht folgendermaßen aus. Ich bilde einfach alle komplexen Zahlen, die ich kriegen kann, wenn real und imaginärteil ganze Zahlen sind. Das heißt, ich bilde alle A plus B, I, wobei A und B aus Z sind. Und das ist ein Teilring von C. Wir erinnern uns gleich dran, was ein Ring ist, wir erinnern uns gleich dran, was ein Teilring ist. Aber erstmal ist es auf jeden Fall eine Teilmenge von C und man kann sich dann klar machen, dass das eine Ringstruktur trägt mit Addition und Multiplikation. Das ist ein sehr interessantes mathematisches Gebilde. Wenn Sie sich die Gaußsche Zahlenebene wie die Tafelebene vorstellen, dann macht ZI da so eine Art Gitter. Das heißt, überall da, wo eine ganze Zahl ist, machen Sie einen Punkt. Und dann kriegen Sie da ein Gitter innerhalb der komplexen Zahlenebene, markiert durch ZI. Das ist ein fantastischer Ring. Und der ist unter anderem deshalb so interessant, weil er mehr Zahlen enthält als die ganzen Zahlen. Das heißt, man kann ein bisschen studieren, was von den ganzen Zahlen bleibt da an Eigenschaften erhalten und was verändert sich. Welche ganzen Zahlen behalten Eigenschaften, die wir von ihnen kennen, aus Z in ZI und was für Zahlen verlieren dann welche Eigenschaften? Was ist da eigentlich los? Und dann haben wir auch noch Körper. Das sind auch spezielle Ringe. Und auch da gucken wir dann wieder, was für Besonderheiten treten bei Körpern auf, die wir sonst bei Ringen normalerweise nicht haben. Und all das greifen wir jetzt zu Beginn von Kapitel 2 auf und dann geht's los, dass wir anfangen, neue Begriffe einzuführen und dass wir Konzepte, die wir aus der Schule kennen, verallgemeinern. Dafür haben wir jetzt noch eine knappe halbe Stunde Zeit, das ist super. Ich habe jetzt also hier schon mal diesen Ring als Beispiel angeschrieben. Das Ding heißt Ring der ganzen Gaußschen Zahlen. Was möchte ich dazu noch sagen? Wenn Sie Lust haben, sich schon mal damit zu beschäftigen, dann machen Sie sich klar, dass dieses Ding nicht unter Division, was auch immer das da sein könnte, abgeschlossen ist. Also addieren, subtrahieren geht, multiplizieren geht, teilen geht nicht. Das heißt, wir sehen da schon wieder eine Gemeinsamkeit mit dem Ring Z, wo man eben auch nicht teilen kann. Das ist alles, was ich dazu sagen wollte. Und jetzt möchte ich wiederholen, was ein Ring ist. Das ist das letzte Blatt für heute. Und das ist auch das erste, wo mir aufgefallen ist, dass es da einen kleinen Unterschied zur linearen Algebra gibt. Den erkläre ich gleich. Und der macht nichts. Im Sinne von, wenn Sie sich auf Ringeigenschaften berufen, dann Hauptsache, Sie machen das korrekt und es ist egal, ob die Dinger R1 oder R5 heißen. Was ist nochmal ein Ring? Ein Ring ist eine Menge, auf der wir zwei Verknüpfungen gegeben haben und in der linearen Algebra war die erste Ringeigenschaft, dass das wirklich Verknüpfungen sind. Die hießen, glaube ich, Plus und Kringel oder Plus und Mal, das weiß ich nicht mehr. Aber die erste Ringeigenschaft war, dass das überhaupt Verknüpfungen sind. Das ist jetzt hier anders. Meine erste Ringeigenschaft ist, dass R mit der ersten Verknüpfung, die ich Plus nenne, eine adische Gruppe ist. Damit haben wir den Bezug zu vorher zu Gruppen. Das heißt also, bei unserem Ring R haben wir jetzt zwei Verknüpfungen, Plus und Mal. Es ist wichtig, dass es beides Verknüpfungen sind, dass wir nicht aus dem Ring rausfliegen. Und mit der ersten Verknüpfung, die wir jetzt Plus genannt haben, da haben wir eine Gruppenstruktur. Die Gruppe ist sogar adisch. Das heißt, wir können wunderbar selbstverständlich rechnen und müssen uns wenig Gedanken machen. Jetzt kommt die zweite Verknüpfung, Punkt. Da steht jetzt unter R2 einfach nur, R mit Punkt ist eine Menge mit Verknüpfung. Das heißt also wirklich nur, es ist abgeschlossen. Die Abgeschlossenheit für Plus steckt in R1 mit drin bei den Gruppeneigenschaften. Das ist also hier einfach nur ein bisschen anders aufgeteilt. In der linearen Algebra waren R1 und R2 ein bisschen anders formuliert, sagen aber zusammen das Gleiche aus. Und jetzt kommen die beiden Rechenregeln, die noch wichtig sind. Das eine ist das Assoziativgesetz für die Multiplikation und das andere ist das Distributivgesetz oder sind die beiden Distributivgesetze. Es ist wichtig, sich beide zu vergegenwärtigen, weil wir für die Multiplikation im Ring kein Kommutativgesetz haben im Allgemeinen. Das heißt, dass die Aussagen, ob man von links ausklammern und wieder zurückklammern darf oder ob man das von rechts darf, unterschiedlich sind. Und theoretisch ist erstmal denkbar, dass in einem Ring das eine erfüllt ist und dass in einem Ring, was aussieht wie ein Ring, das eine erfüllt ist und das andere nicht, dann wäre es kein Ring. In dem Moment, wo man das Kommutativgesetz hat für die Multiplikation, reicht, wenn man da eine von den beiden Eigenschaften macht. Ja, das war nochmal zur Wiederholung, was ein Ring ist. Und das Standardbeispiel ist mal Z. Z mit der normalen Addition und der normalen Multiplikation. Wir haben aber auch gesehen in der linearen Algebra, dass Abbildungen Ringe bilden können. Stichwort Vektorraum, Endomorphismen. Wir haben gesehen, dass Matrizen Ringe bilden können. Da muss man so ein bisschen darauf achten, dass alles zusammenpasst. Ich kann Matrizen ja nur multiplizieren, wenn die Größe zusammenpasst. Und ich kann Matrizen nur dann bedenkenlos multiplizieren, in alle Richtungen, wenn sie alle gleich groß und quadratisch sind. Und deswegen bilden eben nicht alle Mengen von Matrizen über einen Körper immer automatisch einen Ring, sondern ich muss darauf achten, dass sie quadratisch sind mit einer festen Größe. Und dann habe ich da einen Ring. Dann kann ich die Matrix-Addition benutzen und die Matrix-Multiplikation. Und tatsächlich sind das wahnsinnig interessante Ringe, die wir da kriegen. Gut, da wir eine Gruppe haben bezüglich Plus, haben wir da ein neutrales Element, das nennen wir jetzt 0. Jetzt haben wir zwei Verknüpfungen, wir wollen unterscheiden, was ist. Das neutrale Element für Plus heißt 0. Dementsprechend notieren wir die Inversen jetzt auch mit Minus und nicht mit hoch minus 1. Auf all das habe ich vorhin schon hingewiesen. Und was mit der Multiplikation ist, das kommt später. Tatsächlich ist das eins der interessantesten Teilkapitel bei Ringen. Über die Addition wissen wir alles, arische Gruppe. Aber was ist eigentlich mit der Multiplikation? Wie weit ist der Ring davon weg, uns bezüglich der Multiplikation irgendwo eine Gruppe zu liefern? Das macht Ringe interessant. So, mal gucken, was ich dazu noch quatschen wollte. Das ist alles, habe ich alles schon gesagt. Gut, dann kommt jetzt noch ein bisschen was an Notation. Und auch da glaube ich, dass wir das meiste in der linearen Algebra schon gesehen haben. Ansonsten gerne beschweren oder beschweren, wenn irgendwas anders ist und ich erklären soll, warum. Man kann Einselemente definieren. Denken Sie an Matrizenringe und die Einheitsmatrix. Es ist also einfach ein Ringelement, das bei der Multiplikation nichts macht. Und da wir in der Multiplikation jetzt ja nicht das Kommutativgesetz haben und da wir auch keine Gruppenstruktur haben im Allgemeinen, ist jetzt wichtig, dass man sich einmal einigt, soll dieses Neutralsein nur von einer Seite kommen oder will man es beidseitig haben? Und wir möchten das hier beidseitig haben. Und wir nennen ein Element, das von beiden Seiten bei der Multiplikation nichts macht, neutrales Element bezüglich der Multiplikation oder Einselement. Und wir sagen Ring mit Einselement, wenn der halt so ein Ding hat. Und wir kommen darauf gleich nochmal zurück mit Notation. Hier ist eine wichtige Definition. Ein Ring heißt kommutativ genau dann, wenn man für die Multiplikation das Kommutativgesetz hat. Vorsicht! Für die Addition haben wir es sowieso, denn da steht ja in R1 arische Gruppe. Heißt also, dass es überhaupt nichts Besonderes ist, bei Plus das Kommutativgesetz zu haben. Und das heißt, wenn Sie hören kommutativer Ring, dann muss bei Ihnen im Kopf die Multiplikation da angesprungen kommen, denn auf die bezieht sich das. Es ist sinnlos zu fragen, ob ein Ring kommutativ ist bezüglich der Ringaddition. Das ist ja immer. Ja, und dann, das ist eine Parallele zu Gruppen, aber Vorsicht, Ringe mit ihrer Multiplikation können sich beliebig weit weg von Gruppen bewegen in ihrem Verhalten. Eine Gemeinsamkeit gibt es aber, wenn der Ring kommutativ ist, und wenn er ein Einzelelement hat, dann gibt es auch wirklich nur dieses eine. Und dann haben wir Notation dafür. Dann schreiben wir 1 des Rings und die 1 erinnert wieder an die Multiplikation. Heißt also, sobald Sie einen kommutativen Ring haben mit Einzelelement, laufen da zwei sozusagen neutrale Elemente rum. Das eine ist die 0 des Rings für die Addition, da haben wir eine Gruppe, alles ist schön. Das andere Ding nennen wir Einzelelement. Es ist nicht falsch, wenn Sie sagen neutrales Element für die Multiplikation. Aber bitte merken Sie sich, wenn Sie das sagen, dass der Ring trotzdem mit der Multiplikation keine Gruppenstruktur haben muss. Das kann beliebig komisch sein. Da also bitte aufpassen. 0 und 1 für verhalten sich neutral bei Addition bzw. Multiplikation. Und zum Schluss, wir haben in der Linienalgebra ganz oft mit besonderen Ringen gearbeitet, nämlich mit Körpern. Da ist die Welt dann so schön, wie sie nur sein kann. Da haben wir nämlich bezüglich der Multiplikation auch eine Gruppe, jedenfalls wenn wir die 0 rauswerfen. Das heißt, auch so ein Ding muss groß genug sein. Wer erinnert sich noch an den kleinsten Körper, den wir jemals getroffen haben? Die meisten, die wir gesehen haben, waren ja groß. Irgendwie Q, R, C. Ja.
Also der Körper mit den Elementen 0 und 1.
Ja, wie muss ich da die Verknüpfung definieren, damit da ein Körper rauskommt? Wie muss ich also 0 und 1 interpretieren? Ich kann ja 0 und 1 nicht ganz normal als ganze Zahlen interpretieren, sonst hätte ich ja 1 plus 1 ist 2, ist schon nicht mehr drin, schade.
Also zum Beispiel 1 ist das inverse Element zu sich selbst. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 1 plus 1 kommt
ja.
0 raus.
Ja.
Die 1 ist dann auch das 1-Element.
Genau.
Ja, 0 ist dann halt das neutrale Element.
Genau. Und die Gruppe, die ich bezüglich der Multiplikation kriege, ist halt denkbar langweilig, da habe ich nur die 1 drin. Und einmal 1 ist 1 und da passiert nichts weiter. Ja, ich muss mir so einfach nur die Rechenregeln merken. 1 plus 1 ist 0. Und dann kommt da ein kleiner Körper raus mit genau 2 Elementen. Das ist der kleinste, den es gibt. Und wenn Sie sich den konkret vorstellen wollen, dann denken Sie an Z. Und bilden Sie den Faktorring Z modulo 2 mal Z, also Z modulo Menge der geraden ganzen Zahlen. Da haben Sie dann genau 2 Elemente. Das eine Element ist sozusagen die 0, das ist die Menge der geraden ganzen Zahlen. Das andere Element ist sozusagen die 1, das ist die Menge der ungeraden ganzen Zahlen. Und da haben Sie genau diese Rechenregeln, die wir gerade beschrieben haben. Ungerade Zahl plus ungerade Zahl ist gerade, also 1 plus 1 gleich 0. Da stimmen also Rechenregeln, so kann man ganz konkret einen Körper mit 2 Elementen konstruieren. Haben wir in der Linienalgebra gemacht, sogar ein bisschen allgemeiner. Das ist lange her und war nicht prüfungsrelevant und deswegen ist es bestimmt auch im Kopf ganz weit nach hinten gerutscht. Was für Fragen haben Sie? Wir haben bisher nur wiederholt zum Thema Ringe und Körper, was für Fragen haben Sie?
Ich bin ja schon mal extra darauf eingegangen, dass mit einem kommutativen Ring das 1-Element mit 1R bezeichnet werden kann. Aber es ist doch nicht so, dass wenn man das 1, also es gibt doch keine 2 1-Elemente geben, oder? Das eine von rechts und eins von links. Ist das nicht immer eindeutig?
Wenn der Ring nicht kommutativ ist, dann könnte es theoretisch sein, dass man 1 hat, was sich von der einen Seite neutral verhält und 1 von der anderen, aber keins von beiden Seiten oder so. So komische Dinge passieren. Ringe sind seltsam. Deswegen, neutrales oder ein Element so, ist so definiert, wie ich das gesagt habe, von beiden Seiten. Und wenn man sich jetzt darüber Gedanken macht, ob es da mehr als eins geben kann, dann, ich glaube, es gibt eine Übungsaufgabe dazu. Möchte ich deswegen nicht sagen. Was noch? Okay, dann gucke ich nochmal in meine Notizen. Wir könnten... Naja. Wenn wir hier schon so am lose Sammeln sind, dann können wir noch ein bisschen mehr sammeln. Dass das ein Ring ist, kann man nachrechnen. Und als eine Möglichkeit gibt es da das Teilringkriterium. Das kommt gleich. Beispiele, die wir schon kennen. Sind ansonsten sowas wie Z, die komplexen Zahlen C, dann haben wir in der Linienalgebra Matrixringe gesehen. Dass der einfach nur aus einem Nullelement besteht und sonst ist er nicht so. Das heißt also, der Ring, der einfach nur aus der Zahl, also wenn ich mir einfach die ganze Zahl 0 vorstelle, dann kann ich nur die nehmen, Und die bildet dann mit Addition und Multiplikation einen Ring. Der ist halt so klein, wie es nur geht. Denn 0 plus 0 ergibt nichts Neues, 0 mal 0 auch nicht. Aber alle Ringeigenschaften sind erfüllt. Denn all diese Abgeschlossenheitsgeschichten, alle Rechenregeln stimmen. Und das ist immer so. Man kann immer aus einem Ring das Nullelement nehmen und nur das betrachten. Und das ergibt dann immer einen Ring. Der ist halt mangelhaft. Bei Körpern ist das nicht so. Bei Körpern braucht man immer mindestens zwei Elemente. Denn ansonsten kriegt man ja, wenn man die Null wegwirft, keine Gruppe. Gruppen sind nie die leere Menge. Da muss immer irgendwas drin sein. Deswegen hat der kleinste Körper zwei Elemente. Der kleinste Ring sozusagen kann aber mit nur einem Element auskommen. Und das ist sogar ein Ring mit 1 Element, denn wenn ich will, kann ich ja einfach sagen, die Null erfüllt die Rolle des 1 Elements genauso wie die Ringe, wie die Rolle des 0 Elements. Das heißt, es ist sogar ein kommutativer Ring mit 1. Das ist 1 Element 0. Warum erwähne ich das? Weil wir später ganz oft Resultate haben, die anfangen mit sei R ein kommutativer Ring mit 1. Und dann darf man nicht den Fehler machen zu denken, dass da ganz viel Zeug drin liegt. Vielleicht ist es einfach nur dieser niedliche kleine Ring. Und das heißt, es ist immer dann, wenn wir mit mehreren Elementen arbeiten wollen oder mit Elementen, die nicht null sind, wir uns erstmal überlegen müssen, warum gibt es das überhaupt. Deswegen, also Vorsicht, auch wenn Sie selber sich Beispiele suchen, es gibt diesen kleinen Ring und der ist halt auch ein bisschen komisch. Ich glaube, das ist erstmal alles, was ich zu dem Thema sagen wollte. Dann kommt jetzt die Definition eines Teilrings. Und dann kommt auch als Bemerkung das Teilringkriterium. Deswegen lasse ich auch gleich nochmal die Definition von Ringen da auf dem Blatt, damit wir es nochmal alles verfolgen können. Frage?
Sie haben ja jetzt irgendwie da oben mit dem Z und dann dieses X oder Z, I, wenn Sie das mal erklären, die neue Schreibweise.
Achso. Also ZI, das kann man sprechen als ZI oder auch als Z-adjungiert I, das ist nur eine Definition. Das Ding heißt so. Punkt. Das Ding heißt einfach so. Bei Polynomringen kennen Sie aus der linearen Algebra die Schreibweise. ZX ist der Polynomring mit Koeffizienten aus Z. RX ist der Polynomring mit Koeffizienten aus R. Das kennen wir aus der linearen Algebra. Aber danke für die Frage, denn gerade deshalb, weil das da oben so ähnlich aussieht, kann ich mir vorstellen, dass das für Verwirrung gesorgt hat. Genau, das kennen wir, das ist Polynomringschreibweise. Das hier ist eine Schreibweise, die man, wenn man will, auch allgemein einführen kann, nach dem Motto, wenn da in diesen eckigen Klammern irgendwas steht, dann soll das immer diese Menge sein, die man halt so bilden kann. Aber das ist ein bisschen irreführend, vielleicht. Also man kann das machen, aber in dieser Vorlesung möchte ich das nicht. Sondern in dieser Vorlesung werde ich einfach, wenn uns sowas über den Weg läuft, das immer einmal explizit definieren. Hier ist also jetzt einfach das hier eine Abkürzung für alle komplexen Zahlen, die ich so schreiben kann. Und es ist wirklich nur als Abkürzung zu verstehen. Danke. Gibt es noch andere Notationsfragen? Das ist völlig in Ordnung. Selbst dann, wenn das in der linearen Algebra drankam, und selbst dann, wenn ich sage, aber das haben wir doch in der linearen Algebra gemacht, das macht überhaupt nichts. Wir können das hier immer gerne nochmal wiederholen, wir können die Notation wiederholen. Das ist teilweise ja fast ein Jahr her, das ist lang, da passiert viel. So, die brauchen wir gleich nochmal. Definition des Teilrings. Wir fangen an mit einem Ring R mit Verknüpfung plus und mal. Und eine Teilung. Teilmenge T von R heißt Teilring, genau dann, naja, was erwarten wir? Genau dann, wenn man die Verknüpfung auf T einschränken kann, wenn da wieder ein Ring rauskommt. Steht ja noch da. Wir müssen jetzt also für dieses T nachprüfen, dass man Plus auf T einschränken kann, dass dann da eine Gruppe rauskommt. Okay, da kann man das Untergruppenkriterium verwenden, das ist bestimmt nicht so schlimm. Dann muss man sich klar machen, dass mal eingeschränkt auf T eine Verknüpfung ist. Dann muss man sich klar machen, dass das assoziativ gilt und dass die beiden Distributivgesetze gelten. Jetzt ist das Schöne, dass T eine Teilmenge von R ist und dass in R diese Rechenregeln schon gelten. Das heißt, da kann man sich auf den Standpunkt zurückziehen, was ich in R einmal gezeigt habe, muss ich für eine Teilmenge jetzt nicht nochmal zeigen. Jedenfalls, wenn es so globale Rechenregeln sind. Die werden dann auch in Teilmengen gelten. Interessant ist eigentlich nur alles, was mit Abgeschlossenheit zu tun hat. Und das ist auch der Moment, wo es dann manchmal schief geht. Manche Teilmengen sehen aus wie Teilringe, sind aber keine. Das Teilringkriterium ist jetzt einfach nur eine Fortsetzung des Untergruppenkriteriums. Aufgrund dessen, was wir gerade besprochen haben. Manches sieht man, manches kriegen wir vom Untergruppenkriterium geschenkt und dann schauen wir mal, was überhaupt mit uns wird. Das ist Bemerkung 2.1. Wenn Sie zeigen wollen, dass irgendwas ein Ring ist, sei es, weil es eine Übungsaufgabe sagt oder sei es, weil es eine Wahr- oder Falschfrage ist und Sie irgendein Beispiel basteln. Immer wenn es geht, sich auf einen großen Ring beziehen und Teilringkriterien benutzen. Und zum Schluss, ein kleines Beispiel, das uns einen Vorgeschmack darauf gibt, warum Ringe so interessant sind. Weitere interessante Beispiele sehen Sie unter anderem in der Übung. Und das ist auch eigentlich eine Wiederholung, denn das ist ein Ring, den Sie bestimmt gleich wiedererkennen. Beispiel 2.2. Sei A folgende Menge. Ich bastle Matrizen der Größe 2.2. Und die Einträge kommen aus R. Plus und Mal fertig. Und wir schreiben Mal hin und wissen, es ist Matrizenmultiplikation gemeint. Warum ist dieser Ring jetzt ein bisschen komisch? Na, der ist nicht kommutativ, hat aber ein Einselement, und zwar die Einheitsmatrix. Das kann man sich einfach mit einem Beispiel klar machen. Hier sind zwei Matrizen, die nicht vertauschen. 1, 1, 0, 2. Ich mache jetzt, weil es da oben steht, das Sternchen. 1, 2, 1, 0. Diese beiden Matrizen in der Reihenfolge multipliziert ergeben 2, 2, 2, 0. Da sehen wir schon sofort den Unterschied. 1, 5, 1, 1. Ganz, eine ganz andere Matrix. Und Ringe dieser Bauart sind auch spannend für alles, was damit zu tun hat, ob man kürzen darf, ob man gewisse Umformungen machen darf, das gebe ich jetzt als Hinweis. Falls Sie mal nach solchen Beispielen suchen, dann ist das ein Tipp. Und an dieser Stelle schließe ich. In der nächsten Folge fangen wir mit neuen Konzepten an, da geht es um Teilen. Danke.